Willkommen bei den Hörgängen Oldenburg. Bitte beachten Sie, im Laufe des folgenden Hörgangs kreuzen Sie mehrere Verkehrswege. Achten Sie daher während des gesamten Hörspiels besonders auf Fußgänger, Radfahrer und Autos in Ihrer unmittelbaren Nähe. Sie gehen den Hörgang auf eigene Gefahr.
Man sagt niemand und nichts. Niemand und nichts verschwindet, ohne Spuren zu hinterlassen.
Du stehst im Oldenburger Hafen, direkt an der Kaimauer.
Tritt dicht an die niedrige Mauer heran, sodass deine Schuhspitzen diese berühren.
Vor Jahrzehnten hättest du jetzt genau auf einer der Schienen gestanden, auf der die großen Kräne hier an der Wasserlinie entlang gelaufen sind.
Kann das sein? Liegt diese Schiene noch heute hier unter den roten Ziegelsteinen? Dreh dich einmal um, sodass du mit dem Rücken zum Wasser stehst. Schaue nach rechts.
Wo heute hier die Bäume der Promenade wachsen, standen früher Güterwaggons in zwei Reihen dicht nebeneinander. Rostbraune Kästen in langen Ketten. In einem großen, düsternen Bogen darüber einer der Kräne.
Kann das sein? War es so?
Hinter der Baumreihe, auf Höhe des heutigen Gebäudes der Bundesbank, lagen die Laderampen, dahinter Lagerhallen. Und unmittelbar vor dir, zwischen den Schienen und den damals groben Pflastersteinen, Kohlenstaub, Reste von Briketts, verschütteter Sand.
Ist das wahr? Gibt es Vergangenheit? Oder ist das alles nur eine Form von Gedankenspiel, eine Geschichte, eine Erzählung? Dreh dich erneut um und stelle dich links neben die Stange mit dem Hörgängeschild.
Vor dir der Sommer 1964. Zwei nebeneinander verteute Frachtschiffe, ein Lastkahn, weit geöffnete Luken und als Ladung dunkelbraune, fast schwarze Torfberge, würzig-erdiger Geruch.
Eine Zeitschicht? Ein Jahresring dieses Ortes? Ein Gedankenspiel? Wirklichkeit? Stelle deinen linken Fuß auf die Mauer und beuge dich ein klein wenig nach vorne. Betrachte die Wasseroberfläche. Wie weit ist es bis dort unten? Als Kind hätte man jetzt versuchsweise gespuckt. Traust du dich?
Exakt wie du jetzt gerade, an genau dieser Stelle, den Fuß auf der Mauer leicht vorgebeugt, die Tiefe zur Wasseroberfläche abschätzend, stand am 29. April 1945, einem Sonntag, morgens um 7.34 Uhr, ein Junge.
Heinz W., 10 Jahre, Schüler.
Einen Schuhkarton unter dem Arm. In ihm eine faustgroße Büste.
Adolf Hitler.
Außerdem zwei Armbinden, eine Anstecknadel mit Hakenkreuz und die Pistole seines Großvaters.
Heinz, das ist jetzt sehr wichtig.
Die Mutter hatte ihn geschickt.
Ich verlasse mich auf dich, sei vorsichtig. Wirf das hier am Hafen ins Wasser. Es kann sein, dass sehr bald englische Soldaten in unser Haus kommen. Sie dürfen diese Sachen auf keinen Fall finden.
Ist Vergangenheit formbar? wie eine Erzählung.
Lauf schnell. Niemand darf dich sehen.
Der 29. April 1945. Und in dem Jungen, an genau dieser Stelle, das Zögern. Eine Pistole. Und diese jetzt einfach ins Wasser. Er könnte lügen, sie behalten, verstecken.
Blicke über die vor dir liegende Wasserfläche.
Der Hafen war damals ein ganzes Stück größer als heute. Rechts zum Beispiel reichte das Becken etwa 100 Meter weiter in die Stadt hinein. Erkennst du hinter den Bäumen ein wenig das Rondell, den runden Pavillon? Etwa auf dieser Höhe mündete die Mühlenhunde in den Hafen. Es gab hier lange Zeit auch eine kleine Personenfähre, die den Weg auf die andere Uferseite verkürzte. Der Anleger des Bootes lag ungefähr dort, wo heute ganz rechts der alte Hafenkran steht. 30 Jahre lang ruderte ein einzelner Mann die Leute zu jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter hin und her. Jeder kannte Heinrich Heeren.
Ein Name. Erzählungen. Wirklichkeit? Links neben dir siehst du eine in die Mauer eingelassene, gelb gestrichene Stange und dahinter einen Poller. Gehe zu diesem Poller und lege einmal deine Hände flach auf seine Oberseite. Fast wie ein kleines Pult.
Am 4. August 1937, einem Mittwoch, war dieser Poller noch ein mächtiger, in den Boden gerammter, schwarz geteerter Baumstamm. Und um 19.07 Uhr an diesem Tag fühlte sich seine Oberseite warm an. Der Stamm hatte noch etwas von der Sonnenwärme des Nachmittags gespeichert.
Betrachte deine Hände.
Die Hände, die am 4. August 1937 um 19.07 Uhr an genau dieser Stelle lagen, gehörten jenem Mann.
Heinrich H., 58 Jahre, Fährmann.
Unter diesen Händen und auf dem Poller, wie auf einem kleinen Pult zurechtgelegt, zwei Blatt Papier, gefüllt mit Skizzen.
Bei Menschen fehlt mir einfach die Übung.
Versuche, ein ganz bestimmtes Motiv zu zeichnen. Einen jungen Mann, vorne in einem Boot sitzend, eine Zigarette rauchend und auf das Wasser blickend. Ein Fahrgast an diesem 4. August 1937.
Selbst wenn du besser zeichnen könntest, glauben wir das dir ohnehin niemand.
Der Fahrgast hatte in verblüffender Weise seinem Nachbarn und Freund Josef T. geglichen. Das junge Gesicht, die Schiebermütze aus grober Wolle, selbst die Art und Weise, wie er die Zigarette tief zwischen Zeige und Mittelfinger gehalten hatte, alles vollkommen identisch.
Dass wir uns so noch einmal begegnen würden.
Die ganze Fahrt hatte er nicht gewagt, den Mann anzusprechen, aus Angst, das Bild zu verändern. Ein aus der Zeit gefallenes Bild.
Alles ist noch da.
Josef T. war vor fast 30 Jahren gestorben. Plötzlich und vollkommen unerwartet.
Schau noch einmal nach links. In regelmäßigen Abständen ragen hier gelbe Stangen und Poller aus der Kaimauer. Gehe nun an der Wasserlinie entlang, bis du in etwa 40 Metern Entfernung genau zwischen dem zweiten und dritten Poller angekommen bist. Bleibe dort dann stehen.
Du bewegst dich gerade entlang der Laufschiene der Hafenkräne.
Gibt es Vergangenheit? Hat es diesen jungen Mann mit der Schiebermütze, den Fährmann Heinrich Heeren, hat es den Oldenburger Hafen mit seinen Kränen, Lagerschuppen und Güterwaggons jemals gegeben? Was wissen wir?
Das Speditionsunternehmen Midgard Deutsche Seeverkehrs AG hatte für lange Zeit in diesem Bereich seine Lagerhallen. Schräg links vor dir stand ein alter Hafenspeicher der Firma, die vielen halbrunden Fenster in der roten Ziegelsteinfassade blind vor Staub.
Stehst du in der Mitte zwischen den beiden Pollern? Horche für einen Moment.
nicht erinnern, dass er als Pflichtmensch jemals wirklich kann.
Gehe noch einmal 3 Schritte zurück.
Und jetzt so plötzlich und gleich so schwer.
Bewege dich nun ein Stück zur Seite, sodass du etwa 2 Meter von der Keimauer entfernt stehst. Betrachte deine Schuhe.
Am Abend des 31. Mai 1956 waren die Pflastersteine hier mit Holzspänen und Resten von Baumrinde bedeckt. Nachmittags war eine Holzfrachter entladen worden.
Die Luft tut gut. In der Gastwirtschaft war es nicht mehr auszuhalten.
Am 31. Mai 1956, einem Donnerstag, um 18:41 Uhr, stand an genau dieser Stelle, inmitten von Holzspänen und Resten von Baumrinde, ein Mann.
Friedrich B., 64 Jahre alt, Buchhalter.
Der Kai nach Feierabend bereits verlassen. Direkt hier vorne, an der Laderampe, 2 leere, verbeulte Güterwaggons mit geöffneten Schiebetüren. Und der Mann, eine etwas seltsame Erscheinung in dieser Umgebung. Glänzend polierte Schuhe, schwarzer Sonntagsanzug, eine Fliege über dem gestärkten, strahlend weißen Hemd. Die runde Hornbrille, genau wie der Hut, vielleicht ein klein wenig zu groß für das schmale, fein geschnittene Gesicht.
Letzte Ehre. Zur Trauerfeier sieht man sie dann alle wieder, die bekannten Gesichter der Stadt.
Vor weniger als einer halben Stunde hatte er noch als Gast bei einem Traueressen in der Gaststätte gesessen.
Die Garnisonskirche, der Gertrudenfriedhof, alle waren sie noch einmal deinetwegen gekommen, Heinrich.
An diesem Tag war Dr. Heinrich Rabeling beerdigt worden, Oberbürgermeister der Stadt Oldenburg von Januar 1933 bis zum Kriegsende 1945. Geboren 1890, gestorben am 24. Mai 1956.
Seit der Schulzeit, knapp 60 Jahre. Und auf einmal der Endpunkt, du bist tot.
In den Trauerreden hatte man von Heinrich Rabeling als dem Retter der Stadt Oldenburg gesprochen. Von Mut, einem untadeligen Beamten, von vorbildlicher Pflichterfüllung in schwerer Zeit und der Lauterkeit seiner Gesinnung.
Was weiß ich eigentlich von dir? Vorhin auf dem Friedhof, der Sarg, die aufgeschüttete Erde. Waren wir Freunde? Heinrich, waren wir Freunde? Ich stehe an deinem offenen Grab und sehe mit einem Mal, dass ich die vielen Fragen, die ich habe, nicht mehr stellen kann.
Zu lange gezögert.
Zu lange aufgeschoben. Wohin jetzt? Waren wir Freunde? Warum hast du zum Beispiel ausgerechnet mich im Mai 45 in den letzten Kriegstagen um Hilfe gebeten? Warum sollte ich hier in den Hafen kommen? Warum ich? Als Schüler, ja. Als Schüler waren wir Freunde. Wir beide sind Kinder des Hafens. Du, der Sohn des angesehenen Kaufmanns, Rabeling am Stau aus feinem Elternhaus. Und ich, der Junge aus einer Arbeiterfamilie in der Kaiserstraße. Damals hat kein Blatt Papier zwischen uns gepasst.
Der Hafen? Das hier ist dein Ort. Der Hafen ist der Ort, um sich an dich zu erinnern. Nicht der Gertrudenfriedhof.
Hier am Hafen kam auch am Ende des Krieges alles für dich zusammen. Am 3. Mai 45 hast du als Oberbürgermeister genau hier die wohl schwierigsten und gefährlichsten Stunden deines Lebens durchstanden. Ich bin dabei gewesen. Ich stand neben dir.
Dort drüben.
Die Baumreihe der Promenade verstellt dir leider etwas die Sicht. Tritt daher noch einmal direkt an die Kaimauer heran, sodass das Hafenbecken zu deiner Rechten liegt und du den Stau im Rücken hast. Siehst du in einiger Entfernung, vielleicht 100 Meter vor dir, den roten Rettungsringkasten?
Dort drüben war der verabredete Treffpunkt.
Gehe nun weiter die Kaimauer entlang, bis zu dem roten Kasten.
Der 3. Mai 1945. Ich höre und fühle diesen Tag bis heute in allen Details. Früher Morgen, 7:15. Die Stadt komplett leer und still. Ein Donnerstag, der sich wie ein unheimlicher Sonntag anfühlte. In den Vorgärten blühten die Sträucher und wir saßen in den Hauskellern und hatten Angst um unser Leben. Gespenstisch.
Nur etwa 1 Kilometer Luftlinie von hier entfernt standen die Kanadier mit geladenen Geschützen. An der Kanallinie die Briten.
Jeden Moment konnte der Angriff erfolgen. Inmitten dieser Stille und Angststarre schleiche ich frühmorgens hier am Kai entlang zu unserem Treffpunkt. Erst wenige Stunden zuvor, mitten in der Nacht um 1, hattest du vollkommen überraschend bei uns vor der Tür gestanden und mich eindringlich um Hilfe gebeten. Da ich gut Englisch spräche, bräuchtest du mich unbedingt als Übersetzer. Die Alliierten hätten die Übergabe der Stadt gefordert. Jetzt käme es darauf an. Es ginge um alles. Alles. Was für eine absurde Situation. Wir hatten uns zu jenem Zeitpunkt seit mehreren Jahren nicht mehr gesehen, geschweige denn gesprochen. Du warst der Oberbürgermeister. Du bewegtest dich in Kreisen, die mir vollkommen fremd waren. Und dann plötzlich dieses nächtliche, so verzweifelte Wiedersehen an unserer Haustür. Warum habe ich damals ohne langes Überlegen zugesagt?
Ist neben dir der Rettungsringkasten? Schaue dich vorsichtig um. Behalte die gegenüberliegende Uferseite genau im Auge.
Erst später habe ich erfahren, was sich in den Tagen zuvor bei dir genau abgespielt hatte. Die unzähligen Telefonate und Gespräche, die du mit der Wehrmacht und den unterschiedlichen Verantwortlichen der Partei geführt hattest. Deine hartnäckigen Versuche als Oberbürgermeister, jede militärische Aktion aus Oldenburg fernzuhalten. An deinem Grab sprach vorhin jemand von Mut. Ja, du warst damals verdammt mutig, das weiß ich jetzt. Man stellt sich nicht ohne ein gewaltiges persönliches Risiko einzugehen vor die Wehrmachtskommandeure und spricht davon, dass jetzt nach Hitlers Tod doch eine veränderte Lage entstanden sei. Dass es nicht mehr verantwortbar wäre, jetzt noch ganze Städte und ihre Bevölkerung im Verteidigungskampf zu opfern. Das hätte dein Ende sein können. Das Wort Verräter war damals schnell ausgesprochen.
Bewegt sich dort am gegenüberliegenden Ufer etwas? Sind da Menschen?
Schwer zu sagen, warum genau. Ob deine Worte vielleicht gehört worden waren? Aber in der Nacht vom 2. auf den 3. Mai 1945 zogen die deutschen Soldaten tatsächlich nach Norden hin ab. Die Wehrmacht räumte Oldenburg. Zur gleichen Zeit, gegen Mitternacht, klingelte bei euch im Rathaus plötzlich das Telefon. Die Alliierten forderten die kampflose Übergabe der Stadt. Zu entsprechenden Verhandlungen sollte sich der Oberbürgermeister am kommenden Morgen. Du solltest dich um 8 Uhr am Hunteufer einfinden. Ein Boot würde dich abholen und zum kanadischen Divisionskommandeur bringen. Dieser 3. Mai 1945.
Danke, dass du gekommen bist. Es ist noch etwas Zeit.
Du warst wirklich mutig. Ohne Rücksicht auf dich selbst wolltest du in diesen Tagen nur eines, die Stadt unbedingt vor der Zerstörung retten. Andernorts waren die Verantwortlichen noch in letzter Minute mit vollgestopften Taschen geflohen. Du aber standest hier am Hafen. Und ab jetzt konnte alles passieren.
Schau nach vorne, die Kaimauer entlang.
Wir müssen noch ein Stück gehen.
Was ging in dir vor? Mich hat an jenem Morgen erstaunt, wie wortkarg und im Ton nüchtern du gewesen bist.
Gehe jetzt bis zu der Stelle, an der die Baumreihe der Promenade erneut beginnt. Auf Höhe des ersten Baumes bleibe dann stehen.
Als wir beide hier schweigend an der Kaimauer entlang gegangen sind, da hatte ich plötzlich Wut im Bauch. Nur ein kurzes Danke, mehr war nicht gekommen. Kein freundschaftliches Wort, keine Erklärungen. Der Rabeling war unnahbar und pflichtbewusst, wie schon als Abiturient. Sind wir jemals Freunde gewesen, Heinrich? Warum setzte ich mich nun dieser Gefahr aus? Oder hattest du Angst? Es ging um Oldenburg, um die Rettung der Stadt. Du warst jetzt hier im Hafen als ihr ranghöchster Vertreter, als Verantwortlicher. und gerade deshalb war überhaupt nicht klar, was die Alliierten tun würden. Würden wir vielleicht sofort verhaftet? Nein, es ging nicht nur um die Stadt. Du hattest es in der Nacht zuvor gesagt. Es ging um alles. Seit Januar 1933 bist du Oberbürgermeister gewesen. Ab jetzt ging es um die letzten 12 Jahre. Nein, um die Biografie der vergangenen Jahrzehnte, um Grundsätzliches, deine innere Haltung, deinen Glauben, um dein gesamtes Leben bis hierher, um alles. Und ab jetzt kämen die Fragen. Hier vorne bist du plötzlich stehen geblieben und hast lange zur Glashütte hinübergesehen.
Rechts, neben der Eisenbahnbrücke.
Das war der erste Moment, in dem ich so etwas wie Angst bei dir wahrgenommen habe. Drüben lag alles verlassen und leer. Keine Militärfahrzeuge, keine fremden Soldaten. Vielleicht Heckenschützen?
Gehe vorsichtig weiter bis zu dem nächsten Rettungsringkasten vor dir.
Ab jetzt kämen die Fragen, Heinrich. Es wären auch meine Fragen gewesen. Warum Oberbürgermeister? Warum hast du dich damals wählen lassen? Nein, ich würde noch früher ansetzen. Der Erste Weltkrieg, deine Zeit als Soldat. Mut hattest du ja bereits als Reserveoffizier im Krieg gezeigt, hattest dich bewährt, warst mit mehreren Orden ausgezeichnet worden. Was ging also in dir vor, als du 1918 nach Oldenburg zurückgekehrt bist? Welche Spuren haben diese 4 Jahre bei dir hinterlassen? Hast du dich deshalb bei der Oberbürgermeisterwahl 1933 von der DNVP aufstellen lassen?
DNVP, Deutschnationale Volkspartei, lehnte die Weimarer Republik sowie die parlamentarische Demokratie ab und forderte die Wiederherstellung der Monarchie, vertrat vor allem die Interessen der Eliten des untergegangenen Kaiserreiches, des Adels, von Beamten, Militärs und dem gehobenen Bürgertum. Trat offen antisemitisch auf und bekämpfte die angebliche Vorherrschaft des Judentums in Regierung und Öffentlichkeit.
Meine Mutter hat die gesamte Weimarer Republik hindurch gesagt, die Vergangenheit ist im Jetzt. Was ging in dir vor? Warum diese Partei? In all den Jahren habe ich dich nicht eine judenfeindliche Rede halten hören. Das nationalistische Gepolter, all die Hetze, die Schmähreden, damit haben sich andere hervorgetan.
Aber hier gehen wir lieber dort drüben lang, damit wir nicht zur Zielscheibe werden.
Zum Oberbürgermeister gewählt haben dich im Stadtrat dann vor allem die Nazis. Das war Anfang Januar 1933. Hast du da bereits geahnt, wie sich die Dinge entwickeln würden? Hast du es vielleicht gehofft?
Neben dir verläuft der rot gepflasterte Weg der Promenade. Schau dich kurz um, ob kein Radfahrer kommt. Und geh hinüber zur Wand des Arbeitsamtes. Wende dich dann erneut nach rechts und gehe bis zum Ende des Gebäudes.
Am 30. Januar 1933 die Machtergreifung der Nationalsozialisten im Reich. Hitler wird Reichskanzler. Am nächsten Morgen wehte hier in Oldenburg die Hakenkreuzfahne am Rathaus. Oberbürgermeister Rabeling von der DNVP hatte keinerlei Einwände.
Bleibe dicht an der Mauer. Behalte dabei die gegenüberliegende Hafenseite im Auge.
Das wäre eine meiner ersten Fragen an dich gewesen. Wo, wann hattest du in diesen 12 Jahren Einwände?
Die roten Pflastersteine, auf denen du gerade gehst, laufen am Ende des Gebäudes zu einer Spitze zusammen. Bleibe genau an dieser Spitze stehen.
Wir schlichen hier ängstlich an den Lagerschuppen entlang, du dicht vor mir. Ich hatte nur Fragen im Kopf. Warum riskierte ich gerade so viel? Wer warst du? Was ging jetzt gerade in dir vor? Was war damals, 1933, in dir vorgegangen? In den ersten Monaten deiner Amtszeit ging es Schlag auf Schlag. Die Nazis in der Staatsregierung schufen Fakten.
Im Februar 1933 wird die Polizei in Oldenburg auf NS-Linie gebracht. Es kommt zu Verhaftungen von politischen Gegnern. Zeitungen der KPD und der SPD werden verboten.
Mitte März 1933 tritt Oldenburgs Oberbürgermeister Dr. Rabeling, du trittst plötzlich in die NSDAP ein. Jahre später wird man Leute wie dich deshalb Märzgefallene nennen.
Die Gleichschaltung von Verwaltung und Rat geschieht schnell und vollkommen lautlos. In dieser Zeit beschließt der Magistrat der Stadt auch, den Platz vor der Staatsregierung in Adolf-Hitler-Platz umzubenennen. Am 1. April 1933 organisieren die Nationalsozialisten einen reichsweiten Boykott jüdischer Geschäfte. Vor entsprechenden Läden stehen an diesem Tag SA-Posten mit Warnschildern. Kunden werden eingeschüchtert.
Es war der Anfang. Er ging auch über deinen Schreibtisch.
Stehst du an der Spitze, die von den roten Pflastersteinen gebildet wird? Du siehst die Straße, den Stau. Im Hintergrund den Wasserturm.
Los, weiter jetzt.
Rechts neben der Straße verläuft ein Fußgängerweg. Gehe jetzt geradeaus, bis du das blaue, runde Fußgängerschild erreichst. Achte dabei noch einmal auf Radfahrer, die eventuell von der Promenade rechts oder dem Radweg links kommen könnten. Am Fußgängerschild bleibe erneut stehen.
Hast du eigentlich gewusst, wo ich in dieser Zeit als Buchhalter gearbeitet habe? Bei Hirschberg.
August 1935. In Oldenburg ist es Juden ab sofort untersagt, das Huntebad zu besuchen. September 1935. Im Reich werden die Nürnberger Rassegesetze erlassen. Eheschließungen zwischen Juden und Nichtjuden sind ab sofort verboten. Begriffe wie Rassenschande werden Teil der deutschen Rechtsprechung. November 1935. Juden wird das Wahlrecht aberkannt.
Ich war Buchhalter bei der Textil- und Kurzwarengroßhandlung Heinrich Hirschberg, ganz vorne am Stau, Nummer 1, in direkter Nachbarschaft zum Haus deiner Eltern.
November 1937. Reisepässe werden Juden nur noch in Ausnahmefällen genehmigt. April 1938. Juden müssen Wertgegenstände und ihren Besitz anmelden. Es ist der erste Schritt zur Enteignung.
Die Hirschbergs waren Juden.
Juli 1938. Juden wird die Ausübung der meisten Handelsgewerbe verboten. Einige Monate später wird die Schließung aller jüdischen Betriebe und Geschäfte sowie deren Zwangsverkauf angeordnet. Amtliche Schreiben verwenden hierfür die Begriffe Entjudung und Arisierung. August 1938. Juden müssen ab sofort den zusätzlichen Vornamen Sarah oder Israel annehmen.
Jede judenfeindliche Verordnung, die von der Stadt umgesetzt wurde, jede Entscheidung, die du als Oberbürgermeister in dieser Zeit getroffen oder genehmigt oder geduldet oder unterstützt hast, habe ich in meiner Firma direkt miterlebt.
9. und 10. November 1938, Reichspogromnacht. Im gesamten Deutschen Reich organisieren die Nationalsozialisten Gewalt gegen Juden. Geschäfte werden geplündert, Gotteshäuser zerstört. In Oldenburg brennt die Synagoge in der Peterstraße. Die Feuerwehr hat die Anweisung, nicht zu löschen. Jüdische Männer werden verhaftet und von der SA auf dem sogenannten Oldenburger Judengang an der zerstörten Synagoge vorbei durch die Innenstadt zum Gefängnis geführt.
Die SA ist mit der Gruppe der Verhafteten direkt unter deinem Fenster am Rathaus entlang gekommen. Auch mein Chef, Heinrich Hirschberg, war unter den Festgenommenen. Hast du dir das Schauspiel angesehen? Versteckt hinter der Gardine? Was um Himmels Willen ging damals in dir vor? Unnahbar und pflichtbewusst, soldatisch. Warum hast du nicht, warum haben wir nicht protestiert? Hast du jemals über Rücktritt nachgedacht?
September 1939. Juden müssen ihre Rundfunkgeräte abgeben. Für die noch verbliebenen Juden gelten Ausgangsbeschränkungen. Frühjahr 1940. Oldenburg wird als judenfrei bezeichnet.
Die Verhaftungen hast nicht du angeordnet, Heinrich. Auch die Synagoge wurde nicht von dir in Brand gesteckt. Wir beide haben die Synagoge nicht angezündet. Wir haben sie aber brennen lassen.
Gehe jetzt den Fußweg entlang in Richtung Wasserturm. Sollte dich am gegenüberliegenden Ufer ein Scharfschütze ins Visier nehmen, so gibt dir die Böschung hier etwas Sicherheit.
Der Mann. An diesem 3. Mai 1945. An dem Morgen stand dort hinten an der Hauswand etwas versteckt ein Mann.
Rechts vor dir ist erneut ein roter Rettungsringkasten. Kurz dahinter siehst du mitten auf dem Fußweg ein graues Rechteck. Eisenplatten, die in den Boden eingelassen sind. Bleibe an dem Rechteck stehen.
Ich habe ihn erst gar nicht bemerkt. Deine Schritte stockten plötzlich. Von dort drüben beobachtete uns ein Mann. Es wurde eine seltsam unwirkliche Begegnung.
Links, auf der gegenüberliegenden Straßenseite, siehst du ein relativ kleines Gebäude mit einem Flachdach. Im ersten Stock zur Straße hin hat es 3 nebeneinander liegende Fenster.
Vor diesem Haus lag fast 100 Jahre lang eine der Einfahrten zum städtischen Schlachthof.
Kein Soldat, ein Zivilist. Er stand dort drüben, etwas zurückversetzt an der Seitenwand des Hauses und blickte unsicher zu uns hinüber. Wahrscheinlich ein Freiwilliger, eine Wache, die den Schlachthof vor Plünderern schützen wollte. Hinter ihm lehnte ein Gewehr an der Mauer.
Gehe langsam weiter. Schaue die ganze Zeit zu der Hauswand.
Er starrt uns an, wir starren ihn an. Als wir näher kommen, hebt er den Kopf und im nächsten Augenblick geht ein deutlicher Ruck durch seinen Körper. Ihr seid euch schon einmal begegnet. Er zumindest erkennt dich.
Weiter, nicht stehen bleiben.
In einem der beiden Männer, die sich ihm da nähern, erkennt er den Oberbürgermeister Dr. Rabeling. Also nimmt er Haltung an und hebt den Arm zum Hitlergruß.
Schau auf den Weg, kümmere dich nicht weiter um den Mann, lass ihn einfach dort drüben stehen. Wichtig ist jetzt, dass ihr pünktlich an der Stelle seid, an der das Boot der Alliierten übersetzt.
Mir ist jetzt klar, warum ich damals mitgekommen bin.
Vor dir siehst du gelb-schwarz gestrichene Poller.
Warum ich dir damals in der Nacht ohne langes Überlegen meine Hilfe zugesagt habe.
Dort stehen rechts neben dem Weg außerdem 3 kleine Quader. Helle, glatte Betonklötze, auf denen man sitzen kann.
Warum ich mit dir an jenem 3. Mai 1945 hierher gegangen bin.
Stelle dich an den ersten Quader und schaue zum gegenüberliegenden Ufer.
Ich wollte deine Antworten hören. Ich wollte erfahren, was die ganze Zeit, all die Jahre in dir vorgegangen war. Dein Denken, deine Version der Geschichte. Hier lief jetzt alles zusammen. Hier war der Nullpunkt. An dieser Stelle, hier vorne am Ufer der Hunte, lag der Nullpunkt von Dr. Heinrich Rabeling, Oberbürgermeister der Stadt Oldenburg von 1933 bis 1945.
Gehe zu dem Poller, der dir am nächsten steht.
Die Eisenbahnbrücke links lag damals zerstört im Wasser. Einige Tage zuvor war sie von der Wehrmacht gesprengt worden.
Gibt es Vergangenheit? Oder ist dies alles nur ein Gedankenspiel?
Auf der gegenüberliegenden Seite kam es jetzt zu Bewegungen. Hinter dem Gebäude der Glashütte erschien eine Gruppe von Soldaten. Im Laufschritt trugen 6 Mann ein kleines, leichtes Boot zum Ufer. Es war erstaunlich, wie schnell das Ganze passierte. Ich weiß noch, dass ich dich in diesem Moment von der Seite angesehen habe und dachte, so sieht es also aus, so stehen sie jetzt überall, vollkommen still und kerzengerade.
Ist Vergangenheit formbar wie eine Erzählung?
Nicht einmal deine Augen haben sich bewegt. Eine Statue mit leerem Blick. Ich musste plötzlich noch einmal an das denken, was meine Mutter immer gesagt hatte. Die Vergangenheit ist im Jetzt. Als das Boot schon relativ nah war, hast du plötzlich leicht den Kopf gesenkt und gesagt:
Gut, jetzt geht's.
Drei Fußnoten. Fußnote 1. Zur Vereidigung von Heinrich Rabeling zum Oberbürgermeister am 17. Januar 1933 sprach der damalige NSDAP-Gauleiter und oldenburgische Ministerpräsident Karl Röwer die folgenden Worte.
Ich sehe in dieser Weihestunde, von der an Dr. Rabeling die Geschicke der Stadt Oldenburg für die Zukunft leiten soll, etwas, was ich als mythisch bezeichnen möchte. Wenn ich in das Leben des Volkes hineinschaue, dann sehe ich Männer, die ihre Arbeit nur aufzufassen haben als eine ganz primitive Pflichterfüllung, gepaart mit einer selbstverständlichen Verantwortung.
Fußnote 2. Mitarbeiter beschrieben Heinrich Rabeling später als jemanden, der im Grunde seines Herzens alles andere als ein Nationalsozialist war.
In einem Interview zeigte sich die ehemalige Sekretärin von Heinrich Rabeling erstaunt über seine Mitgliedschaft in der NSDAP. Sie hatte ihn stets als einen parteilosen Menschen erlebt und wahrgenommen.
Fußnote 3. In den Verhandlungen nach der Übergabe der Stadt boten die Alliierten Heinrich Rabeling an, zunächst weiterhin Oberbürgermeister zu bleiben. Er erklärte sich dazu grundsätzlich bereit, machte aber die Einschränkung, dass ihm dies nur dann möglich wäre, wenn es mit der Ehre eines deutschen Reserveoffiziers vereinbar sei. Rabeling wurde daraufhin abgesetzt und wenige Tage später verhaftet.
Zu diesem Hörgang gibt es zusätzliche Informationen und Hintergründe. Gehen Sie dazu ins Internet auf die Seite www.hörgänge.net und geben Sie ins Suchfenster der Seite als Code die Zahlen 0556 ein.